Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendereihe hier bei EWTN. Sie heißt Der Mensch ist besser als wir denken, Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Wir wollen ihn und sein Hilfswerk Kirche in Not, das in rund 140 Ländern tätig ist, vorstellen und kennenlernen, und zwar im Gespräch mit Antonia Willemsen, seiner langjährigen Generalsekretärin und engsten Mitarbeiterin. Pater Werenfried bzw. sein unerschütterliches Gottvertrauen und die damit zusammenhängenden Taten stehen im Mittelpunkt der Serie. Er ist Ende Januar 2003 gestorben, im Alter von 90 Jahren. Da war sein Werk bereits 56 Jahre alt, also längst aus den Kinderschuhen heraus und schon eine Stütze für viele Bischöfe und Kardinäle weltweit. Bevor wir sozusagen als Einstimmung einen Kurzfilm über Pater Werenfried zeigen, ein kurzes Wort zu mir. Ich heiße Jürgen Liminski, bin Journalist und auch ein wenig stolz darauf, mit Pater Werenfried befreundet gewesen zu sein. Ich werde Sie durch die Serie führen und dabei versuchen, aus unserem Gast so viel wie möglich herauszuholen. Der Mensch ist besser, als wir denken. Das war die Lebensweisheit von Pater Werenfried. Er glaubte an Gott und an das Gute im Menschen. Wir freuen uns, Ihnen den Ordensmann, er war Prämonstratenser, den größten Bettler Gottes des 20. Jahrhunderts, den Freund von vier Päpsten und Gründer des Hilfswerks Kirche in Not vorzustellen.
Wer hätte gedacht, dass ich Pater Werenfried jemals treffen würde? Aber ich habe ihn getroffen. Am 27. April 2002.
Padre Werenfried, lo accogliamo con un applauso.
Ein Jahr später war er tot. Herzlicher, tosender Applaus empfing ihn. Wir waren alle so froh, ihn zu sehen.
Vater, erfülle mich, der Spiritus Sancti, verschenne zu Kofos, et Mania Zepper. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Er hatte dieses große Charisma. Ich wusste alles über ihn. Ich war gefangen von den Geschichten seines prophetischen Strebens. Mehr als ein halbes Jahrhundert widmete er dem Apostolat, mutig und zugleich einzigartig.
Grazie. tutto quello che fa per le chiese. Io vengo dal Perù, ho avuto tanta voglia di conoscerlo. Tante grazie.
Jetzt konnte ich ihn treffen und ihm persönlich Danke sagen. Der größte Bettler unserer Zeit war plötzlich mitten unter uns. Danke, Pater Werenfried.
Antonia Willemsen, das waren einige Szenen und Bilder aus dem Leben von Pater Werenfried. Auch Sie kommen hier und da im Hintergrund schon vor. Wie sind Sie zu Pater Werenfried gestoßen? Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, Pater Werenfried war ein Vetter meiner Mutter. Und obwohl es nicht immer so ist, dass Vetter und Cousine sich gut kennen, war das im Falle meiner Mutter und Pater Werenfried war das der Fall. Es war so, dass meine Mutter aus einer sehr großen Familie kam. Und zwar, da waren ursprünglich 13 Kinder gewesen. 4 sind gestorben, 9 sind übrig geblieben und dann sind die Eltern früh gestorben. Und der Vater von Pater Werenfried wurde Vormund über die minderjährige Geschwister meiner Mutter. Und dann später haben sie in derselben Straße gewohnt und da war die Verbindung natürlich praktisch täglich. Und meine Mutter hat die Kinder, die Van Straten-Kinder, es waren 5, hat sie natürlich als kleine Kinder gesehen, ist mit denen spazieren gegangen. Also das war fast wie die eigene Familie. Und das ist eigentlich immer so geblieben.
Also die Familien kannten sich sehr gut.
Ja.
Kannten Sie, wann haben Sie Pater Werenfried zum ersten Mal gesehen?
Ja, Pater Werenfried ist 1934, wir werden später noch drauf kommen, in Belgien ins Kloster gegangen. In 1940 ist der Krieg ausgebrochen. Während des Krieges war es nicht möglich, über die Grenze nach Holland zu kommen. Und deswegen erst nach dem Kriege, so ab 1945, kam er dann auch wieder zu uns. Und so 45, 46 muss ich ihn zum ersten Mal gesehen haben.
Ein Wort noch zu Ihrer eigenen Familie. Hatten Sie Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder, aber auch die Geschichte meiner Eltern ist eigentlich interessant. Die haben spät geheiratet, weil meine Mutter für ihre Geschwister sorgen musste. Und sie war 33 Jahre alt, und als sie heiratete. Und dann sind 5 Jahre lang haben sich keine Kinder gemeldet. Und meine Mutter wollte schon ein Kind adoptieren und mein Vater hat gesagt, nein, warten wir noch. Dann war sie 39 Jahre alt, als ich geboren bin. Dann 2 Jahre später kam meine Schwester und noch 3 Jahre später kam mein Bruder. Und ich bin geboren am Tag, als der Krieg in Eindhoven, wo ich geboren bin, anfing. Und mein Bruder, der ist geboren, als die fliegenden Bomben über Eindhoven gingen Richtung Antwerpen. Also wir sind alle 3 eigentlich Kriegskinder, wenn man das so nennen kann.
Wie war denn die geistige Stimmung zur Zeit, als Sie geboren wurden, zur Zeit, als Pater Werenfried ins Kloster ging? Das geistige Ambiente überhaupt, war katholisch sein in Holland bequem, einfach? War es eine Herausforderung?
Ja, es war eine Herausforderung, denn die Katholiken, die haben sich benachteiligt und manchmal diskriminiert gefühlt. Und die beiden Südprovinzen, Brabant und Limburg, da wohnte vorwiegend eine katholische Bevölkerung. Und die haben sich gewehrt und die haben gearbeitet, und um die gleichen Rechte zu bekommen. Sie haben gearbeitet für eine katholische Universität, für die katholischen Zeitungen, die katholischen Schulen. In meiner Jugend war das noch so. Und war alles, wo ich hinkam, war katholisch. Ich ging in eine Schule der Ursulinen. Dann kam die katholische Kirche und dann kam eine Schule, eine freie Schule. Aber ich kannte kein einziges Kind von dieser anderen Schule. Man bewegte sich nur in einem katholischen Umfeld und das war ganz normal.
Kann man sagen, das war eine Art Ghetto-Situation?
Ja, fast. Im Nachhinein würde man das sagen. Und es gab natürlich auch in jener Zeit Ehe, die auseinandergegangen sind. Und das war auch bei Katholiken der Fall. Aber dann bei uns in der Straße war so ein Fall. Die Eheleute hatten sich getrennt, da waren 3 Kinder. Und der Mann hatte eine Freundin und die wohnte bei ihm im Hause. Aber diese beiden gingen jeden Sonntag in die Kirche. Gingen nicht zur Kommunion, aber jeden Sonntag waren sie in der Kirche. Also das war der Geist dieser Zeit.
Irgendwie doch ein bisschen hybrid, würde man sagen. Ich war also der Geist der Zeit, also man beugte sich den Konventionen und man lebte sozusagen auch im Widerstand, im katholischen Widerstand. Können Sie sich vielleicht aus dieser Situation auch ein bisschen erklären, weswegen Werenfried, Pater Werenfried, so kämpferisch das Katholische immer verteidigte?
Ja, aber er wollte das Wesen des Katholizismus wollte er erreichen und nicht die Konventionen. Und er hatte schwieriges Verhältnis zum Katholizismus in Holland in den 30er Jahren und 20er, 30er Jahren. Er fand es überheblich, er fand es triumphalistisch und aber er wollte die wesentlichen Merkmale des Christentums wollte er verteidigen. Und davon war er überzeugt und dafür wollte er kämpfen und leben. Und das geht auch ganz klar hervor, als er in Utrecht war, als er dort studiert hat. Aber da kommen wir noch mal später drauf.
Da kommen wir dann nachher noch dazu, ja. Was war denn Ihr Lebensziel, Ihr Berufswunsch? Was vielleicht Ihr Berufswunsch bei einem Hilfswerk wie Kirche in Not zu arbeiten?
Weit gefehlt, Herr Liminski, weit gefehlt. Also mein Berufswunsch, und das war auch wieder in dieser Zeit, das müssen Sie sich vorstellen, es war kurz nach dem Krieg. Die Bevölkerung war verarmt. Also es war für die Familien sehr schwer durchzukommen. Und die wollten für ihre Kinder eine sichere Zukunft. Und als ich meinem Vater sagte, dass ich auf die Schauspielschule möchte, dann hat er gesagt, damit kannst du kein trockenes Brot verdienen. Also kommt nicht in Frage. Dann, was möchtest du sonst noch machen? Ich möchte Journalistin werden. Kannst du auch kein trockenes Brot verdienen. Also, was blieb übrig? Bin Lehrerin geworden. So war das damals. Ja.
Also Journalismus war nicht drin. Ich meine, ich bin selber einer. Ich verdiene trockenes Brot damit. Also ich kann die Familie einigermaßen durchkriegen. Das war, die Eltern bestimmten damals noch, was die Kinder zu werden hatten.
Ja, das war damals noch der Fall. Und wenn mein Vater, der wollte natürlich das Beste für seine Kinder. Und er war der Meinung, dass das Berufe waren, die passten nicht in seinem Denken und in seinem Schema. Mhm. Und, aber wenn ich jetzt zurückgucke, bereue ich es nicht, dass, ja. Dass er mir damals auf einen Weg gesetzt hat, den ich eigentlich nicht wollte. Aber es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das eigentlich ganz gut gelaufen ist.
Also Sie sind dann Lehrerin geworden.
Ja.
Sie haben Pädagogik studiert, ja. Und sind Lehrerin geworden. Haben Sie denn diesen Beruf auch ausgeübt?
Ein Jahr. Und dann war ich durch die vielen Kontakte, die wir mit Werenfried hatten, die wir damals natürlich nicht Werenfried nannten, sondern Onkel Philipp, weil der heißt ja eigentlich mit Taufname Philipp. Also wenn er zu uns kam, war das Onkel Philipp. Und dann war ich so beeindruckt von dem, was er erzählte, denn das war immer spannend, wenn er kam. Und es war auch außerhalb des Normalen, was wir normalerweise zu Hause hörten. Und das war dann über die Arbeit meines Vaters oder über die Nachbarn oder über die Schule. Und dann kam da plötzlich dieser große weiße Mann und hat da Geschichten erzählt. Also, und ich war immer zutiefst beeindruckt. Er kam auch in unsere Schule. Und dann war ich natürlich unglaublich stolz, dass das mein Onkel war.
Und Onkel Philipp hat schon Geschichten vom Hilfswerk Kirche in Not erzählt.
Ja, natürlich. Ja. Also der hat, als er anfing, die Idee zu entwickeln für die Kapellenwagen, hat er darüber erzählt. Und eines Tages ist er mit so einem Riesending bei uns vor die Tür gestanden. Also das war natürlich etwas Unglaubliches. Und ja. Auch, und er erzählte dann auch über die furchtbare Lage der Heimatvertriebenen, der Flüchtlinge in den Bunkern, in den Lagern in Deutschland. Das alles hat mich zutiefst bewegt über den Bauorden. Und bei ihm war es dann immer so, er erzählte etwas und kurz darauf hat er es auch realisiert. Und das war für mich natürlich ungeheuer spannend.
Sie sagen, Sie haben nur ein Jahr Ihren Beruf als Lehrerin ausgeübt. Warum nur ein Jahr?
Ja, weil ich dann am Ende des Jahres musste ich mich entscheiden für eine andere Schule, weil ich die letzte dazugekommene war und es musste eine Lehrerin weniger werden. Also musste ich natürlich zu einer anderen Schule und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt mein ganzes weitere Leben hier in der Schule stehen? Ich möchte eigentlich mal für ein Jahr was anderes machen. Und dann habe ich Wernfried geschrieben. Und ich habe es meinen Eltern aber vorhin gesagt. Ich habe gesagt, ich habe einen Brief geschrieben, ich sag's euch, ich möchte zu Wernfried. Und meine Eltern waren kluge Leute und die haben nicht gesagt, das verbieten wir jetzt, dass du den Brief verschickst, sondern die haben gedacht, der Wernfried ist nie in Tongerloh, wo damals das Werk stationiert war. Und der Brief wird zu spät von ihm gelesen, dann ist es für sie zu spät. Für das neue Schuljahr. Deswegen ist es besser, dass das da eigentlich ins Nichts läuft mit dem Brief. Und dann haben wir wenigstens das nicht verboten. Ja. Und dann zwei also Tage
ganz
später.
Ganz klug, nicht wahr?
Von ganz Eltern, klug von ja. den Eltern. Aber sie hatte ohne den Wernfried gerechnet. Und er stand zwei Tage später bei uns vor der Tür und hat gesagt, ich habe deinen Brief bekommen. Kommst du mit? Ich zeig's dir. Ich war noch nie in Tongerloh gewesen, 60 Kilometer von uns entfernt, nie da gewesen. Mhm. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe eine andere Welt gefunden.
Mhm. Was war da in Tongerloh? Was war da so faszinierend, dass Sie dann nicht ja, nur ein
manche
Jahr,
Leute, zum Beispiel die Schwester von Wernfried, die hat gemeint, dass es unmöglich war da in Tongerloh, dass man da keine richtige Unterkunft hatte, dass das ein Durcheinander war, dass da keine richtige Arbeitsstunde war. Und sie hat geschimpft mit ihrem Bruder. Aber ich fand das alles wunderbar. Also da lagen Berge von Kleidung, Schuhe, Lebensmittel in einem Lager. Und da waren riesige Hallen. Und für die Büros hatte man dann an der Innenseite dieser Halle gegen die Wand aus Pappe, ein bisschen Holz, ein paar Ziegel, hatte man Büros geflickt, muss man eigentlich sagen. Und das war dann das Büro vom Speckpater und von seinen Leuten. Und Wernfried hat mir das gezeigt und dann hat er gesagt, als ich alles gesehen hatte, willst du jetzt noch kommen? Ja, natürlich. Ja. Und dann das Wohnen, das war auch interessant. Ja. Da gab es ein sogenanntes Mädchenhaus, mitten im Dorf. Und ein großes Haus. Und da wohnten die Mädchen, die bei der Ostpriesterhilfe, hieß das damals, arbeiteten. Und ich bin da reingekommen und als ich dann entschlossen hatte, dort zu arbeiten. Und dann habe ich natürlich das letzte Zimmer bekommen, wie das immer so ist, wie in Studentenhäusern. Man fängt an mit dem schlechtesten Zimmer. Und ich habe dann ein Zimmer unterm Dach bekommen. Und das Dach war aber nicht ganz dicht. Und wenn ich morgens aufwachte, brauchte ich gar nicht durchs Fenster zu gucken, was ganz hoch war. Aber ich konnte so gucken und dann konnte ich schon sehen, ob es ein blauer Himmel war oder nicht. Und ob ich da kleine Schüssel hinstellen müsste für den Regen. Und es regnete da rein. Und mit der Heizung war es noch besser. Also da hatte man eine Gasheizung und da hatte man die Wahl zu erfrieren oder zu ersticken. Also keins von beiden ist passiert, aber ein bisschen überzogen gesagt. Also einige Jahre habe ich dann da gewohnt.
Aber das waren ja alles keine sehr angenehmen Umstände. Was hat Sie denn so fasziniert an diesem Tongerloh, an dieser neuen Arbeit?
Das war die Aufgabe. Also, dass man auch als junge Person, dass man ein kleines Rädchen sein konnte in einem Hilfswerk, was so viel Gutes tat für die Feinde von gestern. Ja. Und das konnte Wernfried so überzeugend darstellen, dass ich selber war auch davon überzeugt und alle diese anderen Umstände, das tropfende Dach und die Gasheizung und das Wasser, was eines Tages über die Treppe runterkam, als wir nach Hause gekommen sind und das Klo im Garten, also alle diese Sachen, also ja. Das war total unwichtig.
Wann war das genau?
Das war 1960. Von 60 bis 64 habe ich in Tongerloh gewohnt. Mhm. Und dann hat Werenfried aus Ursachen, die mit Gründen, die mit seiner Abtei zusammenhängen, hat der Heilige Stuhl entschieden, dass er nicht mehr direkt unter dem Abt von Tongerloh resortiert, sondern unter dem Generalabt in Rom. Und man hat auch das Werk hat man also aus der Verantwortung des Abtes von Tongerloh herausgenommen. Und das war ganz wichtig für die weitere Entwicklung des Werkes. Und als das geschah 1964, dann hat Werenfried entschieden, dass er das Sekretariat, man kann es kaum ein internationales Sekretariat nennen, wie das heute in Königstein der Fall ist, aber das waren so 5-6 Leute, die sind dann mit umgezogen nach Rom. Und da haben wir von 64 bis 75 war dann das internationale Sekretariat in Rom.
Sie sind auch nach Rom gegangen?
Ja. Aber ich habe 2 Etappen in Rom gehabt. Von 1964 bis 70 und dann von 72 bis 75.
Wie unterscheiden sich diese Etappen, 64 bis 70?
Ja, in 1970.
Das sind ja 2 Jahre, die...
Ja, ja, die ich nicht bei Kirche Not gearbeitet habe. Und zwar nach 10 Jahren habe ich gedacht... Jetzt wird es vielleicht mal Zeit, dass ich mal in die Heimat zurückkehre. Und dann habe ich Werenfried gesagt, dass ich nach Holland zurückkehre. Und er hatte auch Verständnis dafür. Und dann bin ich nach Holland gegangen. Dann habe ich erst einige Monate, war in April. Und dann habe ich bis September, habe ich mir mal ein paar freie Monate gegönnt. Und ich habe bei meiner Mutter gewohnt. Und dann... ab September habe ich dann bei einer niederländischen Entwicklungshilfeorganisation gearbeitet, die mit Staatsgeldern finanziert wurde. CEBEMO hat die geheißen. Und da wurde ich dann zuständig für Lateinamerika. Wegen meiner Erfahrung bei Kirche in Not. Und das war auch sehr interessant, weil ich gesehen habe, erstens die andere Richtung, die die Entwicklungshilfe nimmt, also das war soziale Hilfe, wir haben bei Kirche in Not pastorale Hilfe, aber auch wie über das Geld nachgedacht wird, so, ob man sparsam mit dem Geld umgeht oder ob man also ein bisschen großzügiger mit dem Geld umgeht. Also das war eine sehr interessante Zeit.
Aber wenn die Zeit so interessant war, warum sind Sie dann wieder zurückgegangen?
Ja, ich wollte nicht zurück. Und mein Nachfolger in Rom, das ging schief. Und Werenfried war sehr besorgt und sagte, ich habe jetzt einen neuen Mann gefunden und ich möchte gerne, dass du dir den Mann anguckst, um zu wissen, ob das wirklich der richtige Mann ist für mich in Rom als dein Nachfolger. Ich sagte, gut. Und ich bin nach Rom und ich habe den Mann gesehen und ich dachte, er war perfekt. Er war Schweizer, er beherrschte 4 Sprachen. Er war der Erzieher gewesen von den Kindern von Haile Selassie und in Äthiopien. Und er war verheiratet mit einer Italienerin. Und die Italiener wollen ja immer zurück in ihr Land und eine gute Stelle zu finden für einen Ausländer ist ungemein schwer. Und deswegen war diese Chance für diesen Schweizer, nach Rom zu kommen mit seiner italienischen Frau, plus alles seine Erfahrung in Afrika, seine Sprachkenntnisse, seine Überzeugung, was der katholische Glaube betrifft, das war alles perfekt. Und ich habe Werenfried gesagt, Werenfried, du hast den richtigen Mann gefunden. Und dann sagte Werenfried, und wenn er nicht kommt? Ich habe gesagt, er kommt, Werenfried, ich habe dir gerade gesagt. Und wenn er nicht kommt, ach Werenfried, ich habe es dir doch gesagt. Und er nochmals. Und wenn der nicht kommt, was mache ich? Habe ich gesagt, dann ist das für mich der Wille Gottes und dann komme ich zurück. Und dann war ich einige Wochen in Holland zurück und dann ging das Telefon und Werenfried sagte mir, er kommt nicht. Also ich war, also ich habe nichts gesagt. Und dann sagte der Werenfried, ich gebe dir dein Wort zurück, aber ich rufe dich in einer Woche an. Ja. Und nach dieser Woche rief er an und er sagte, wie ist deine Antwort? Und ich habe gesagt, ich komme nicht. Und dann war ich einige Monate später in Rom. Ich habe das Chaos gesehen. Und ich habe gesagt, ich komme. Und dann bin ich am 1. Januar 72 wieder, habe ich wieder angefangen.
Frau Willemsen, wir werden die nächste Phase in der nächsten Folge dann weiter besprechen. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse, dass Sie dabei gewesen sind. Sie bleiben uns hoffentlich gewogen, auch für die zweite Folge. Denn ich kann Ihnen versprechen, der Mensch ist wirklich besser, als wir denken. Er ist nicht so schlecht, wie man manchmal glaubt. Danke, dass Sie dabei gewesen sind und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Thank you.